90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
17. Spieltag der Premier League und der brachte den FC Liverpool wieder zurück an die Spitze durch einen 3:1-Sieg gegen Manchester United. Das Spiel haben wir euch sportlich gestern schon auseinandergenommen hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Heute gehen wir aber trotzdem nochmal in unserer Premier League-Analyse auf diese Partie ein, schauen nochmal zurück und vor allen Dingen gucken wir drauf, welche Konsequenzen denn diese Niederlage haben könnte. Denn für Liverpool war es der Sprung nach oben, aber für Manchester United die Zementierung einer wirklich schwachen Saison bis dato nach 17 Spieltagen. Das und natürlich auch die große Überraschung von Southampton gegen Arsenal plus die 90 Plus Awards und die anstehenden Duelle zwischen der Bundesliga und der Premier League in der Champions League sind heute Thema bei uns und bei uns natürlich auch unser Premier League Experte Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Dann lass uns zunächst auf Mourinho, auf die 1:3 Niederlage von United gegen Liverpool in Liverpool eingehen. José Mourinho hatte nach dem Spiel dann auch einige Analysen parat, warum es denn mit 1:3 in die Hose gegangen ist. Und da hatte er zunächst einmal in der Pressekonferenz das hier festzustellen.
Some of our players, they are always injured and is not with me. Was before me. Was if you look to the stats with Mr. Van Gaal and before Mr. Van Gaal with David, if you look to that period, we have players that are permanently injured.
Chris, was sagst du zu dieser Analyse von Mourinho? Er bezieht oder nimmt sich selbst erstmal raus aus der Verantwortung und sagt, naja, physisches Spiel, das können wir gar nicht, weil unsere Spieler so verletzungsanfällig sind, die können gar kein Selbstvertrauen aufbauen, um überhaupt so in Zweikämpfe richtig reinzugehen, weil sie Angst vor weiteren Verletzungen haben und das schon seit Jahren.
Für mich ist es einfach nur die nächste Ausrede beziehungsweise der nächste Versuch, so ein bisschen vom sportlichen Scheitern abzulenken. Warum kommt man jetzt mit diesem Argument? Mourinho ist jetzt in seinem dritten Jahr bei Manchester United und jetzt bringt er dieses Argument ins Spiel, dass er Spieler geerbt hat, die nicht passend für diese intensive Spielweise sind. Das ist jetzt nichts Neues und daher, wie gesagt, für mich ein sehr interessantes Timing, diese Aussage zu treffen. Klar, ist vielleicht etwas dran. Martial hat ab und zu mit dem einen oder anderen Problemchen zu kämpfen. Ein Smalling musste kurzfristig passen. Das ist alles richtig, aber diese Probleme haben alle Vereine und andere Trainer müssen auch damit umgehen können. Deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man jetzt dieses Argument auf einmal bringen muss.
Er hat dann aber nochmal nachgelegt und vor allen Dingen die aktuelle Situation bei United mit seinen Situationen, die er ja schon bei seinen Vorgängervereinen hatte, Porto, Inter, Real, und das fügte er dann auch nochmal an.
You can compare my Porto team with Liverpool. Was my best team in defensive transition. We lose the ball, we bite like mad dogs and we recover the ball after 2 seconds. In Real Madrid, I had my best team in direct counterattack because I had young Di Maria, young Ronaldo, young Higuain and young Benzema. And in Inter, I had my best team in a defensive low block. Materazzi, Samuel, Lucio, Cordoba. You can be there 5 hours and you don't concede a goal. Players make teams play in a certain way.
Und United spielt eben so, wie sie aktuell spielen, weil die Spieler es nicht anders zulassen. Jetzt hast du ja schon gesagt, er versucht ein bisschen abzulenken. Kann es auch sein, dass er die Vereinsführung damit nochmal wieder unter Druck setzen will, dann doch zur Winterpause, beziehungsweise gibt es ja nicht in England, aber zum Winter dann doch nochmal in der Transferperiode nochmal nachzulegen und den von ihm ja auch geforderten Innenverteidiger dann noch zu holen?
Ich glaube, über diesen Punkt sind wir mittlerweile hinaus. Ich glaube eher, dass er damit betonen will, dass er nicht die Mannschaft bekommen hat, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Darüber kann man jetzt lange diskutieren, aber das sieht momentan einfach faktisch auch so aus. Warum es zu spät ist, meiner Meinung nach, ich glaube ehrlich gesagt, dass zu viel schon bei United passiert ist. Da liegt zu viel brisante Stimmung in der Luft. Und ich glaube, selbst ein gutes Wintertransferfenster wird daran nichts ändern. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Mourinho so ein bisschen hier sein Image schützen will, sein Gesicht schützen will. Und er hat dabei auch valide Argumente. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass Mourinho selbst Spieler wie Lindelöf oder Bailly verpflichtete. Und diese sind jetzt nicht gut genug plötzlich. Klar, das ist natürlich ein Fehler auch des Trainers. Aber gleichzeitig hat United Mourinho diese Vertragsverlängerung im Sommer ausgehändigt. Und wenn ich das tue, dann muss ich auch vollkommen dahinter stehen und Mourinho auch die Mittel geben, die er braucht, dann musst du einfach vergessen, dass das womöglich nicht die besten Investitionen waren und ihm jetzt wieder die Mittel geben, um die Spieler zu verpflichten, die er seiner Meinung nach braucht. Wenn ich ihm die Verlängerung gebe, aber nicht die finanziellen Ressourcen, das zu tun, dann ist das eine halbherzige Aktion und das unterstreicht nochmal, dass die Probleme bei Manchester United weit über den Trainer hinausgehen.
Heißt, es muss sich auch in der Vereinsführung ein bisschen was ändern. Wird ja auch oft diskutiert. Also ein Sportdirektor, ein richtiger Sportdirektor, der Mourinho dann letztlich übergeordnet ist und so ein Verbindungsglied zum Herrn Woodward darstellt.
Genau, das ist der Punkt. Woodward mag sich mit den Finanzen gut auskennen, gar keine Frage, kann ich nicht mal irgendwie beurteilen, da ich kein Experte in diesem Bereich bin. Aber was ich weiß, ist, dass er wahrscheinlich nicht die Qualitäten hat, Spielerpersonal ausfindig zu machen. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass ein so moderner Verein wie Manchester United, der in Sachen Marketing und Finanzen wirklich ein Vorbild für andere Vereine ist, es nicht auf die Reihe bekommt, die sportliche Komponente auf dasselbe Level zu heben. Und eigentlich ist die Installation eines Sportdirektors, so wie es jetzt beispielsweise bei Arsenal endlich passiert ist, schon seit Jahren überfällig. Und dann würden diese Sachen hier nicht passieren, weil bei United in den Transferperioden hat man seit Jahren das Gefühl, es wird ein Name gekauft, es wird ein Projekt gekauft. Aber ob dieser Spieler wirklich kompatibel zur taktischen Vision des Trainers ist, ist irgendwie sekundär. Man versucht da irgendwelche Spieler einfach einzubauen und Mourinho einfach machen zu lassen. Klar, er selbst wird da auch ein Wörtchen mitgeredet haben und vielleicht etwas falsch eingeschätzt haben, will ich gar nicht bestreiten. Aber insgesamt wirkt das alles so ein bisschen wie so ein zusammengewürfelter Haufen ohne große Struktur.
Und das ist ja was es unter Sir Alex Ferguson in den Jahren vor Mourinho, vor Van Gaal, vor David Moyes eben nicht gab. Also da muss sich grundlegend was ändern. Trotz dieser verkorksten Saison bisher für United, 29-29 Tore, da kommen wir später nochmal in der Sendung zu, und nur 26 Punkte, 8 Punkte schon hinter den internationalen Plätzen. Trotzdem glaubt Mourinho, dass er in der Rückrunde mit seiner Mannschaft doch noch was beschicken kann, muss er natürlich auch sagen, wäre ja auch schlecht, wenn er jetzt komplett klein beigibt, aber er begründet das so.
We played away Liverpool, Chelsea and Man City. We have I think the possibility to do much more points in the second part of the season than we did in the first part.
Siehst du da irgendwie eine Chance, dass er recht bekommt, dass sie tatsächlich in der zweiten Hälfte der Saison mehr Punkte holen als jetzt in der ersten, weil sie eben die Großen dann zu Hause haben, die er eben aufgeführt hat?
Ich denke eher, dass das so ein verzweifelter Versuch ist, irgendwie für Optimismus zu sorgen. Ehrlich gesagt macht mir die Mannschaft keinerlei Hoffnung, dass es auf einmal besser werden soll. Da fehlt es ja in allen Belangen. Also die Defensive ist schwach, das Mittelfeldspiel ist quasi nicht vorhanden. In der Offensive kreiert man kaum Chancen. Also ich weiß nicht, woher auf einmal dieser Funke herkommen soll. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, denke ich eher, dass dieser Funke nur durch einen Trainerwechsel kommen kann, damit mal ein ordentlicher Ruck durch die Mannschaft geht. Denn aktuell das United unter Mourinho, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die ganz große Wende noch kommen wird.
Nun sind die nächsten beiden Spiele Cardiff und Huddersfield. Also wenn man da nicht gewinnt, dann kann man es wahrscheinlich auch ganz lassen.
Ja, das auf jeden Fall. Und es sind auch sehr richtungsweisende Spiele für Mourinho selbst. Böse Zungen würden behaupten, es ist ein guter Zeitpunkt, um einen neuen Trainer wirken zu lassen, denn es sind relativ einfache Spiele auf dem Papier. Aber ich glaube, United ist da noch nicht bereit, die Reißleine zu ziehen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, aber wenn man da jetzt wirklich stolpern sollte, dann wird es auch wirklich das letzte Alarmsignal für die Vereinsführung sein, da jetzt endlich tätig zu werden.
Es ist dann ja auch die Frage, wer könnte denn ein Nachfolger sein? Die großen Namen, die United natürlich gerne hätte, sind aktuell natürlich auch eventuell gar nicht auf dem Markt oder gar nicht verfügbar. Aber was ein Trainerwechsel bewirken kann, das hat das Beispiel Southampton an diesem Wochenende gezeigt. Die haben nämlich gewonnen gegen Arsenal mit 3-2 zu Hause. Ralf Hasenhüttl bei seinem Heimdebüt hat also einen Sieg eingefahren gegen die Gunners und hinterher in der Pressekonferenz Folgendes bilanzierend gesagt.
We saw from the first minute we saw a team working as a team, mainly against the ball, and with every ball win, with every counter-attack we put on the pitch, I think this belief in what they do was rising and come back again and again and again. It was amazing because they showed us that we have the character to face problems and to make the next step. And the crowd was helping us in a few moments, and when they came the 85th minute, we scored a third goal, and I think we deserve to win today.
3-2 ging es am Ende aus. Es war der erste Sieg zu Hause für Southampton seit April. Der zweite Saisonsieg erst. Chris, ist der tatsächlich schon Ralf Hasenhüttl so zuzuschreiben? Hat er schon so viel bewegen können in diesen anderthalb Wochen, die er erst da ist?
Es klingt erstaunlich, aber meiner Meinung nach ja. Das war wirklich Hasenhüttl-Fußball. Ich erinnere mich an die letzte Folge, bei der wir zusammen über Hasenhüttl sprachen, was er der Mannschaft bringen kann. Und man muss wirklich sagen, die Saints setzten all das um, was Hasenhüttl auch wirklich steht. Wir haben darüber geredet, dass Southampton nicht diese individuelle Qualität im Kader hat und daher Hasenhüttls Philosophie auf ein mannschaftliches Kollektiv, darauf, dass man wirklich als Einheit kämpft, sehr viel läuft, sehr viel presst und präzise Gegenangriffe anleitet. Das würde alles der Mannschaft gut tun. Und genauso spielte auch Southampton gegen Arsenal, dazu auch noch mit sehr viel Hunger und Aggressivität. Und ein Arsenal mit einigen Verletzungssorgen und ein sichtlich müdes Arsenal hatte damit alle Hände voll zu tun.
Zumal ja bei Arsenal dann auch die Innenverteidigung komplett umgebaut war. Xhaka und Lichtsteiner, die mussten Innenverteidiger spielen. Ist jetzt nicht deren Stammposition, nicht deren Spezialdisziplin. Und das sah man dann vor allen Dingen auch bei den Gegentoren.
Genau, da ist es natürlich auch schwer, den Spielern einen großen Vorwurf zu machen. Sie sind es schlichtweg nicht gewohnt. In der Zentrale stand noch Koscielny, der 7 Monate nach seinem Achillessehnenriss in der Premier League sein Comeback gab. Er selbst kann natürlich auch nicht bei 100% sein und dann noch Xhaka und Lichtsteiner nebendran, die diese Position jetzt nicht wirklich kennen. Ist klar, dass da die Abstimmung fehlt, dass die Abstände da nicht stimmen. Und das hat man dann direkt beim 1-0 gesehen. Eine fantastische Flanke von Target. Und Danny Ings kann dann einköpfen. Und da fehlten da war der Abstand zwischen, ich meine, es war Lichtsteiner und Koscielny einfach zu groß. Da fehlte auch die Anweisung hinter Koscielny, da mehr drauf zu schieben. Und daher war das Tor dann auch direkt gefallen. Und es war einfach dieses typische Gegentor für eine Innenverteidigung, die in dieser Form noch nie zusammengespielt hatte.
Arsenal steckte diesen Rückschlag dann aber doch recht schnell weg. Quasi im Gegenzug fiel dann der Ausgleich. Schöner Angriff über Montreal. Und dann war es Henrikh Mkhitaryan.
Genau, Mkhitaryan per Kopf, auch etwas, was man nicht alle Tage sieht, aber Arsenal fand in dieser Phase wieder etwas zurück ins Spiel. Ein sehenswerter Angriff, da ließ man den Ball endlich mal wieder laufen, beziehungsweise es wurde den Gunners gestattet, mal den Ball laufen zu lassen, denn phasenweise, beziehungsweise über fast das gesamte Spiel hinaus, war Southampton wirklich bei jedem Zweikampf zur Stelle, stellte geschickt zu, ging aggressiv dazwischen, stellte die Passräume zu. Und das war einer dieser wenigen Phasen, wo Arsenal wirklich auch etwas den Ball hat laufen lassen können.
Brachte dann aber letztlich Arsenal nicht die komplette Kontrolle über das Spiel zurück, denn ja, die Saints hielten dagegen, Southampton mit dem von dir schon angesprochenen Tugenden aggressiv, laufstark, hielten sie dagegen leidenschaftlich und kamen dann auch zum 2-1. Es lief so ähnlich wie das erste Tor.
Genau, nur ein bisschen spiegelverkehrt, diesmal die Flanke von der anderen Seite von Redmond und in diesem Moment stimmte der Abstand zwischen Xhaka und Koscielny nicht. Kann jetzt auch sein, dass ich die beiden Tore verwechsel, aber jedenfalls stimmen die Abstände zwischen Koscielny und seinem Nebenmann nicht wirklich und so fast eine identische Kopie zum 1-0.
Kopfball als Bogenlampe. Leno sah jetzt auch nicht so gut aus, stand vielleicht ein bisschen weit vom Tor?
Ja, wobei in dieser Situation würde ich ihm nicht den großen Vorwurf machen. Ist relativ schnell passiert, da darf die Flanke schon gar nicht geschehen und da müssen, wie gesagt, die Abstände etwas besser passen. Aber auf die Kritik des Torhüters, da werden wir noch gleich zukommen.
Richtig, wir haben ja noch ein Tor von Southampton, über das wir sprechen müssen. Vorher aber keine Kritik für den Keeper von Southampton, der den Ausgleich von Mkhitaryan noch hinnehmen musste. Hatte nämlich das Pech, dass vor ihm sein Abwehrspieler Westergaard dann mit der Wade den Schuss von Mkhitaryan noch so abfälschte, dass er ins falsche Eck floh.
Ja, relativ glücklich zu dem Zeitpunkt. Gleichzeitig hatte man das Gefühl, es könnte jetzt Arsenal wieder die Kontrolle über das Spiel geben. Und das lag vor allem daran, dass man, also ich persönlich zumindest, wirklich daran gezweifelt habe, dass die Saints dieses enorme Tempo, das man da ging, wirklich die 90 Minuten über wirklich aufrechterhalten konnte. Und ich habe gedacht, das wird jetzt dieser Rückschlag sein, der Southampton so ein bisschen das Genick bricht, dass Arsenal jetzt wirklich die Kontrolle übernehmen wird durch ein relativ glückliches Gegentor. Aber es kam anders.
Genau, die Saints konnten nämlich das Tempo hochhalten. Arsenal, da brach dann irgendwann die Müdigkeit über die Mannschaft rein und auch Özil, der reinkam, konnte nicht mehr viel ändern.
Nee, und das war wirklich jetzt nicht das typische Klischee, wenn man Özil kritisiert, aber er war wirklich sehr schwach und es war auch, man merkte, da stimmt was nicht. Ja. Es wurde viel über diese Rückenverletzung diskutiert, ob es wirklich eine Verletzung ist oder ob es irgendwie Probleme zwischen ihm und Emery gibt. Wissen wir alles nicht, wir wissen die Details nicht, aber was Fakt ist, ein Özil mit sehr schwacher Körpersprache kam auf den Platz, ein etwas lethargischer Özil, der irgendwie ja, nicht er selbst war. Und so war es dann auch relativ passend, dass er mit seinem Ballverlust einen erneut sehr präzisen Gegenangriff der Saints einleitete. Flanke von Long, der sehr viel Zeit hat. Chaka geht nicht richtig dazwischen. Und in diesem Moment war dann auch wirklich dieser Fehler von Leno, den wir eben angesprochen hatten. Leno verschätzt sich komplett bei dieser Flanke. Die wird immer länger. Und so kann Austin dann zum 3-2 einköpfen.
Fliegt am Ball vorbei wie einst Toni Schumacher gegen Argentinien. Die Älteren werden sich erinnern, 1986 im WM-Finale. So ähnlich war es zumindest, hat es mich zumindest dran erinnert. Und Austin, wenn einer gegen Arsenal trifft, dann er, fünftes Spiel gegen die Gunners, fünfter Treffer.
Ja, es gibt manchmal so komische Geschichten im Fußball. Ich habe auch auf Twitter gelesen, dass 33% der Premier League-Tore von Charlie Austin jetzt auch wirklich gegen die Gunners gefallen sind. Also ja, gibt manchmal so komische Geschichten im Fußball und Austin setzt den Trend dann fort.
Lieblingsgegner, so könnte man sagen. Auf jeden Fall war es der Siegtreffer am Ende für Southampton, denn Arsenal hatte dann nichts mehr zuzusetzen. Und der Sieg war auch, das muss man sagen, war verdient. War, wie gesagt, der zweite Saisonsieg erst, der erste seit April zu Hause für die Saints und für Arsenal war es das Ende der 22 niederlagenlosen Spiele.
Ja, und es musste natürlich irgendwann kommen und wenn man dann so ein bisschen die letzten Wochen beobachtete, konnte man sehen, dass die letzten Spiele Arsenal wirklich sehr viel Kraft kosteten und auch, wie gesagt, diese Probleme in der Verteidigung taten dann auch noch ihr Übriges. Deswegen würde ich als Arsenal mir nicht die allergrößten Sorgen über diesen Rückschlag machen. Die Niederlage musste, wie gesagt, kommen und es gab auch wirklich Umstände, die das Ganze irgendwo verzeihlich machen. Es fehlten die Rotationsmöglichkeiten, die Gunners wirkten, wie gesagt, sehr, sehr ausgelaugt. Und dann spielst du auch noch bei einem Gegner, der plötzlich neu motiviert ist, vor einer Kulisse, die Euphorie spürt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft im ersten Heimspiel des neuen Trainers dann ein bisschen über sich hinauswächst und deswegen ist die Niederlage in der Sicht irgendwie auch okay. Und gleichzeitig muss man natürlich wirklich großes Lob aussprechen an Hasenhüttl und Southampton, dass man binnen von 10 Tagen so sehr seinem Spiel einen neuen Stempel auferlegt. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Level in den nächsten Wochen gehalten werden kann.
Zumindest sind sie jetzt erstmal über dem Strich, stehen auf Platz 17 mit 12 Punkten und Arsenal verliert natürlich nach oben jetzt erstmal wieder ein paar Punkte, aber hat ja Glück, dass United von unten eben nicht nachdrücken kann. Also der 5. Platz momentan fest in Arsenal-Hand, 8 Punkte vor der Konkurrenz aus Manchester. So sieht's da erstmal aus. Ja, machen wir eine kurze Pause hier bei 90 Plus und R, der Premier League-Analyse, und machen gleich einen kleinen Exkurs, denn in der K.O.-Runde, in der K.O.-Phase der Champions League kommt es ja zum Aufeinandertreffen zwischen der Premier League und der Bundesliga. Alle drei Premier League-Ligisten spielen gegen drei Bundesligisten, also das wird eine spannende Geschichte dann im neuen Jahr und wie die Chancen nach aktuellem Stand stehen. Darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
90 Plus on Air, die Premier League Analyse mit einem kleinen Exkurs, weil heute nämlich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme die Auslosung für die K.O.-Phase der Champions League war. Gucken wir doch mal drauf, Chris. Und das ist ja nun wirklich bemerkenswert. 3 Bundesligisten treffen auf 3 Premier Leagueisten. Das ist eine wirklich lustige Situation, zumal aus meiner Sicht jetzt nach aktuellem Stand, ich sagen muss, so viele Chancen haben die Bundesligisten dann nicht in voller Stärke dann weiterzukommen. Wir hatten das ja über Jahre hinweg, dass Bayern in der ersten K.O.-Phase immer auf Arsenal traf, da eigentlich auch immer gewann. Gut, Arsenal ist ja nicht dabei, deshalb trifft Bayern jetzt auf den FC Liverpool und das in der aktuellen Verfassung, auch wenn bei Bayern die Formkurve gerade wieder ein bisschen hoch zeigt, ist nach aktuellem Stand aus meiner Sicht nicht machbar.
Ja, also ich muss wirklich zustimmen, Liverpool geht auf jeden Fall als klarer Favorit in dieses Duell. Das alleine wegen der Formkurve zu sehen, Liverpool ist momentan voller Selbstbewusstsein, hat noch neue Facetten ins Spiel eingebracht, wirkt, kann auf einmal auch wirklich Kontrolle über ein Spiel gewinnen und Bayern, über die Bayern wurde natürlich in Deutschland jetzt genug Worte verloren zuletzt, das sind nicht die Münchner der letzten Jahre und deswegen wird es dann interessant zu sehen sein, ob bis diese Partien dann stattfinden, vielleicht ein bisschen Ruhe bei Bayern einkehrt. Mhm. Wenn ja, denke ich, dass Bayern eine größere Chance hat, als es momentan medial verkauft wird, denn auch Liverpool hat seine Schwächen und Bayern, dieser eine Punkt, der mich bezüglich des Rekordmeisters da ein bisschen optimistisch stimmt, ist die Erfahrung im Team und ich denke, dass man mit dieser Erfahrung so ein bisschen eher diesen Sturm, den man an der Anfield Road erwarten kann, trotzen könnte. Und man muss natürlich auch abwarten, wie Liverpool mit einem ersten Rückschlag umgeht, in der Liga noch ungeschlagen, was es auf die Psyche macht, wenn man verlieren sollte, was womöglich wirklich passieren könnte, gerade zur Winterperiode, wo es wirklich in der Premier League Schlag auf Schlag geht. Und das ist natürlich auch der nächste Punkt. Bayern hat eine Winterpause, Liverpool nicht. Und das war schon in den letzten Jahren immer so dieser kleine Vorteil für die Bundesligisten gegen die englischen Teams. Also Liverpool ist der Favorit, aber ich denke, es ist womöglich knapper, als es momentan aussieht.
Aber gerade diese schnelle Spielweise von Liverpool, dieses Überfallartige und dann eben auch diese Macht da im Sturm vorne, wenn das auf die Bayern-Innenverteidigung trifft, zumindest wie es in den letzten Wochen der Fall war, Boateng, der nicht entscheidungsfreudig genug und vor allem nicht schnell genug ist, das hat man ja gegen Ajax ja in der letzten Runde der Champions League dann auch wieder gesehen, Süle auch gerne mal mit Aussetzern, Hummels, über dessen Geschwindigkeitsdefizite ist ja auch hinlänglich gesprochen worden. Eieiei.
Ja, also das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv angehört aus Bayern Sicht, was ich eben erklärte. Insgesamt ist es natürlich richtig, dass die Stärken Liverpools natürlich auch perfekt zu den Schwächen der Bayern passen. Das haben wir alleine beim Spiel zwischen Bayern und Dortmund gesehen, dass die Münchner wirklich eklatante Probleme haben, wenn es schnell geht. Und das ist natürlich die Paradedisziplin von Liverpool. Aber deswegen muss man wirklich abwarten, wie sich die Sachlage bei den Bayern entwickelt, ob man, wenn Ruhe einkehrt, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle im Mittelfeld gewinnt, denn das könnte dann wirklich so ausschlaggebend dafür sein, dass man diese Gegenangriffe so ein bisschen im Keim ersticken kann. Aber du hast absolut recht, wenn diese Partien jetzt heute stattfinden würden oder in den nächsten Tagen, dann würde ich da auch ganz stark auf Liverpool setzen, keine Frage.
Also noch kleine Hoffnung für die Münchner, dass sich bis dahin, bis zum Februar dann was ändern wird, wenn wir auf das Duell Schalke gegen City kommen. Also kannst du da dann auch irgendwas Positives noch finden oder ist das ein Freilos für City?
Klar, freilos hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wenn wir mal ehrlich sind, sollte das eine wirklich bequeme Angelegenheit für Pep Guardiola werden. Ich denke auch ganz ehrlich, dass die Schalker das auch wissen und wenn wir nochmal ehrlich sind, die Schalker haben auch momentan ganz andere Sorgen. Da wird man ein bisschen eher darauf bedacht sein, in der Bundesliga wieder die Kurve zu kriegen. Wird vielleicht ein tolles Ereignis sozusagen für die Heimfans, ein kleines Schmankerl zu Hause gegen Manchester City in der Champions League, aber aus sportlicher Sicht denke ich nicht, dass das hier ein größeres Erfolgserlebnis wird.
Endlich mal guter Fußball in der Veltins-Arena. Das ist jetzt,
wollte ich jetzt nicht sagen,
vielleicht ein bisschen böse, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ausgeglichen dagegen das Duell BVB gegen Tottenham. Ich glaube, da kann es so oder so ausgehen. Hängt von der Tagesform ab.
Ja, genau, das ist auch mein Schluss aus diesem Los. Hängt von der Tagesform ab. Ist relativ ausgeglichen, das Ganze. Denke, viel hängt da auch vom Heimvorteil ab. Ich denke, zu Hause ist Dortmund der Favorit. Tottenham dann bei sich zu Hause ebenfalls. Und auch hier, wie eben schon bei den Bayern angesprochen, könnte die Winterpause ein großer Vorteil für den Bundesligisten sein. Über Tottenham beziehungsweise über den schwachen Kader, beziehungsweise dünnen Kader der Spurs, haben wir in den letzten Wochen natürlich öfter geredet. Und gerade das könnte so ein Knackpunkt sein nach den intensiven Wochen über die Weihnachtszeit in der Premier League. Und mit viel Energie könnte Dortmund hier womöglich dann wirklich das Weiterkommen sichern.
Also spannende Duelle auf jeden Fall dann im neuen Jahr im Achtelfinale der Champions League 2018-2019. Und weil wir gerade über Tottenham gesprochen haben, kann ich das Ergebnis von diesem Wochenende dann auch schon mal nennen. 1-0 gegen Burnley gewonnen, also da auch jetzt kein Feuerwerk abgerissen, aber immerhin mal wieder gewonnen und damit Platz 3 in der Premier League dann auch zementiert. 39 Punkte aktuell. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt's hier bei 90plus und R auf mein Sportpodcast die 90 Plus Awards.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 Plus. Chris, wir schreiten zur Awardverleihung und kommen nicht umhin, nochmal Manchester United mit einem Award zu beehren. Ich glaube, den hätten sie nicht gerne, aber es ist der Schweizer Käse Award.
Ja, richtig. Ich musste einfach diese Statistik nochmal hervorbringen, obwohl wir schon über das Spiel mehrfach geredet haben. Aber dass United jetzt 29 Gegentore nach 17 Spielen hat, ist extrem auffällig, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht. Da waren es nach 38 Spielen insgesamt 28 Gegentore. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte der Saison und man hat schon mehr Gegentore auf dem Konto als im Vorjahr. Und das unterstreicht nochmal die Flut an Problemen, die United derzeit hat. Es ist nicht nur die Defensive, es ist einfach momentan alles zusammen. Aber jetzt das jüngste Beispiel ist jetzt die Defensive, die eindrucksvoll demonstriert, dass bei United einfach sehr viel schief läuft momentan.
Ganz entgegengesetzt zu Lokalrivale Manchester City, deren größtes Problem ist, dass sie aktuell einen Punkt hinter Liverpool sind, weil sie sich eben in der Premier League in der Vorwoche eine Niederlage gegen Chelsea geleistet haben. Aber in dieser Woche haben sie sich dann mal wieder rehabilitiert, 3-1 gegen Everton gewonnen und die personifizierte Torgarantie hat zugeschlagen. So heißt auch der Award, den Leroy Sané kriegt.
Ja, genau. Mit 2 Assists war er maßgeblich am 3-1 über Everton beteiligt und das setzt einen interessanten Trend fort. Der Nationalspieler war ja in den ersten Wochen nicht in der ersten Elf von Guardiola, hatte ein bisschen mit Formproblemen zu kämpfen. Dann am 5. Spieltag war es dann soweit wieder in der Startelf und dann startete so eine interessante Serie. In den 10 Spielen, in denen Sané in dieser Saison dann in der Startelf stand, war er insgesamt an 13 Toren direkt beteiligt, also per Tor oder Vorlage. Und ich glaube, es war nur ein Spiel, in dem er nicht direkt an einem Tor beteiligt war, als er in der Startelf stand. Und deswegen dieser Award. Und das ist natürlich eine sehr beachtliche Leistung Sanés, in diesem Alter derartig produktiv zu sein.
Definitiv. Und City bleibt also dran an Liverpool. Ein Punkt ist es nur, der zwischen den beiden liegt. Und der könnte ja dann Anfang Januar im direkten Duell der beiden Mannschaften City gegen Liverpool dann im Etihad auch durchaus wieder ausgeglichen werden, beziehungsweise Liverpool dann wieder überholt werden. Ein Award haben wir noch, und zwar den Big Points Award. Und der geht an Newcastle United. Die hatten zwischendurch mal wieder die Kurve gekriegt. Dann fielen sie wieder so ein bisschen zurück. Aber jetzt gab es das Duell gegen Huddersfield. Und da haben sie mit 1-0 gewonnen.
Ja, und dementsprechend auch der Award, Big Points Award für Newcastle. Wir schreiben zwar erst den 17. Spieltag, aber es bahnt sich wirklich ein sehr, sehr enger Abstiegskampf in der Premier League an und daher ist es für mich noch nie zu früh, da über ein 6-Punkte-Spiel zu reden. Und am Ende der Saison werden wir vielleicht auf dieses Duell schauen, denn Newcastle konnte bei Huddersfield 1-0 gewinnen, obwohl man wirklich sehr wenig Spielanteile hatte und dafür aber wirklich sehr gut verteidigte und dann eiskalt war in Form von Salomon Rondon. Und das waren natürlich unglaublich wichtige Punkte für Newcastle. Somit konnte man sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verpassen. Und für Huddersfield war das natürlich ein enormer Rückschlag. 4. Niederlage in Serie und dann auch noch in so einem 6-Punkte-Spiel. Also wie gesagt, könnte ein ganz, ganz wichtiges Resultat für den Verlauf der Saison werden.
Huddersfield auf Platz 19 in der Premier League. 10 Punkte, gerade mal noch ein Punkt mehr als Fulham. Und die taumeln auch weiter am Tabellenende rum. 0-2 gegen West Ham verloren. Wir gucken auf die weiteren Ergebnisse des 17. Spieltags. Crystal Palace schlägt Leicester mit 1-0. Watford gewinnt 3-2 gegen Cardiff. Die Wolverhampton Wanderers schlagen Bournemouth mit 2-0. Brighton unterliegt 1-2 gegen Chelsea. Ja, und über die anderen Spiele haben wir gesprochen. Das bedeutet in der Tabelle Liverpool 45 Punkte Platz 1, City 44 Punkte Platz 2, Tottenham 39 Punkte Platz 3, 37 Punkte hat Chelsea auf Platz 4 und Arsenal mit 34 Punkten auf Platz 5. Dahinter United mit dem von uns schon besprochenen 8 Punkte Abstand und hinten am Tabellenende auf Platz 20 Fulham. Huddersfield ist 19. hat 10 Punkte. Fulham hat 9 Punkte. 18. Burnley mit 12 Punkten. Southampton auch 12 Punkte, aber das bessere Torverhältnis und jetzt vielleicht Momentum gekriegt durch Ralf Hasenhüttl. Und ja, auch die Taktik dann unter der Woche dem Publikum Freibier anzubieten, das hat der Stimmung vielleicht auch ganz gut getan.
Ja, das kann gut sein. Also war ein geschicktes Manöver, denn die Stimmung im St. Mary's war wirklich sehr beeindruckend. Ob das jetzt wirklich nur am Bier lag oder auch daran, dass man wirklich gesehen hat, dass da eine hungrige Mannschaft auf dem Platz steht, sei jetzt mal dahingestellt.
Die Mannschaft hungrig, die Fans durstig, auf jeden Fall hat es irgendwie zusammengepasst und wir gucken weiter. Auf die Premier League gibt ja keine Pause, da wird ja gnadenlos durchgespielt. Vor Weihnachten gibt es noch einen Spieltag, an Weihnachten gibt es Spieltage, also es läuft einfach weiter in der Premier League und auch wir bleiben dran am Thema hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Danke, Chris.
Danke auch.
90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.